Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Am heutigen Erntedankfest wollen wir uns mit einem Abschnitt aus 1. Samuel Kapitel 30 befassen. Also nicht wie geplant mit Offenbarung Kapitel 4. Da werden wir dann am kommenden Sonntag Fortsetzung machen. Ich lese aus 1. Samuel Kapitel 30 die Verse 18 bis 26. Es wäre gut, wenn ihr euch zu Hause einmal das Kapitel 27, den Anfang von Kapitel 28, Kapitel 29 und Kapitel 30 durchlesen würdet. So gewann David alles zurück, was die Amalekiter genommen hatten, auch seine beiden Frauen, und es fehlte nichts, weder klein noch groß, weder Söhne noch Töchter noch Beute noch alles, was sie sich genommen hatten. David brachte es alles zurück und nahm die Schafe und Rinder, und sie trieben das Vieh vor David her und sprachen: Das ist Davids Beute. Und als David zu den 200 Männern kam, die zu müde gewesen waren, um David zu folgen und am Bach Besor geblieben waren, gingen sie David entgegen und den Leuten, die mit ihm waren. Und David trat zu ihnen und grüßte sie freundlich. Da sprachen böse und heillose Leute unter den Männern, die mit David gegangen waren: Weil sie nicht mit uns gezogen sind, soll man ihnen nichts geben von der Beute, die wir zurückgewonnen haben, sondern jeder nehme nur seine Frau und seine Kinder mit sich und gehe seines Weges. Da sprach David: Ihr sollt nicht so tun, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat. Er hat uns behütet und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hände gegeben. Wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Wie der Anteil derjenigen, die in den Kampf gezogen sind, so soll auch der Anteil derjenigen sein, die beim Tross geblieben sind. Jeder soll den gleichen Anteil haben. Und so blieb es weiterhin von diesem Tag an, und er machte es zur Satzung und Recht für Israel bis auf diesen Tag. Und als David nach Ziklag kam, sandte er von der Beute den Ältesten in Juda, seinen Freunden, und ließ sagen: Da habt ihr eine Segensgabe aus der Beute der Feinde des Herrn. Lassen wir uns durch Gottes Wort heute daran erinnern, dass wir alle Segnungen Gottes in unserem Leben ausschließlich der Gnade Gottes in Christus Jesus zu verdanken haben und dass wir andere an diesen Segnungen teilhaben lassen dürfen. In unserem Text ist die Rede von einer Segensgabe, die David seinen Freunden zukommen ließ, bei denen er sich an den verschiedensten Orten während seiner Flucht vor Saul aufgehalten hatte. Vers 26 noch einmal: Und als David nach Ziklag kam, sandte er von der Beute den Ältesten in Juda, seinen Freunden, und ließ sagen: Da habt ihr eine Segensgabe, einen Segen oder eine Segensgabe aus der Beute der Feinde des Herrn. Diese Segensgabe war also ein Teil der Beute, die David im Kampf gegen die Amalekiter gemacht hatte, und es war nicht der einzige Segen, den er von Gott empfangen hatte. Wie groß kann einem die Gnade Gottes werden, wenn man bedenkt, welch ein gottloses Leben David kurz zuvor noch geführt hatte. Es war eine sehr notvolle Zeit, die David in Ziklag im Land der Philister verbrachte. Er ging aus Sorge davor, er könne doch noch eines Tages in die Hände Sauls fallen, mit seinen Leuten eigene Wege. So lesen wir in 1. Samuel Kapitel 27, Vers 1. David aber dachte in seinem Herzen, er dachte bei sich selbst, er dachte in seinem Herzen, also nicht vor Gott, sondern bei sich selbst: Ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen, es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrenne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels, und ich werde seinen Händen entrennen. Und auf diesem eigenen Weg hatte David dann auch seine Ruhe vor seinem Verfolger, vor Saul. Das sah zunächst einmal ganz gut aus, aber es war trotzdem eine sehr, sehr notvolle, eine gottlose Zeit, die David in Ziklag im Land der Philister verbrachte. 16 Monate dauerte diese Zeit des Unglaubens und der Vergesslichkeit im Blick auf Gottes Treue und Verheißungen. Offenbar hatte er vergessen, was Gott ihm verheißen hatte, was Gott ihm versprochen hatte. Vergesslichkeit und Unglaube sind ein Paar, sie gehören immer wieder zusammen. Man vergisst, was Gott einem zugesagt hat, oder man vergisst auch, was Gott einem bisher Gutes getan hat in der Vergangenheit. David hatte offenbar vergessen, dass er zum König gesalbt worden war, wenn er auch zur Zeit ein verborgener König gewesen ist, auf der Flucht vor dem noch amtierenden König Saul. Aber darin steckte doch eine Verheißung, die Verheißung, dass er einmal den Thron besteigen würde. Diese Verheißung war in der Salbung zum König durch Samuel enthalten. Offenbar hatte er das ganz vergessen. Und selbst Saul hatte ja zu ihm gesagt in einer Begegnung: Gesegnet seist du, mein Sohn David, du wirst es ausführen und vollenden. So waren diese 16 Monate von Unglauben und Vergesslichkeit im Blick auf Gottes Treue und Verheißungen gekennzeichnet, eine böse Zeit der Lüge, der Heuchelei und des Blutvergießens, in der Gott offensichtlich für David keine Rolle spielte. Er fragte nicht nach dem Willen Gottes, wie er es in der Vergangenheit immer getan hatte, bis er buchstäblich vor einem Aschenhaufen stand und Gott ihn in die Buße führte und ihm Vergebung schenkte. Bis zu diesem Augenblick ging er diese sehr, sehr notvollen, gottlosen Wege. Welch ein Segen war es, dass Gott in seiner Treue seinen Knecht nicht aus den Augen verloren hatte. Und lesen wir ja im Neuen Testament: Sind wir untreu, und David war untreu in dieser Zeit, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott bleibt treu, er kann sich nicht selbst verleugnen in seiner Treue, er kann nicht plötzlich untreu werden uns gegenüber, im Blick auf das, was er uns versprochen hat, verheißen hat. Gott spielte für David keine Rolle mehr, aber David spielte für Gott immer noch eine ganz wichtige und entscheidende Rolle. Nun, wir fragen uns, ob wir nicht auch manches Mal eigene Wege gegangen sind. Und zwar nicht nur vor unserer Bekehrung, sondern auch danach, dass es manche Situationen in unserem Leben gegeben hat, da wir nicht nach dem Willen Gottes gefragt haben, ja, sondern von unseren eigenen Gedanken und Wünschen geleitet worden sind. Dass wir, wie David hier, bei uns selbst dachten, in unserem Herzen dachten, aber nicht nach dem Willen Gottes fragten. Hat es nicht solche Momente und solche Zeiten, vielleicht auch solche Phasen in unserem Glaubensleben gegeben? Das ist doch durchaus möglich. Haben wir nicht Grund, uns darunter zu beugen und zu demütigen vor Gott? Aber Gott hat uns auch in solchen Zeiten seine Treue nicht aufgekündigt. Er hat sich an uns heilig erwiesen, indem er uns die Treue hielt. Wir lesen das im Psalm 89 und das ist eigentlich erstaunlich, denn wir bringen die Heiligkeit Gottes in der Regel immer zusammen mit Strafe und Züchtigung, falls wir eigene Wege gehen. Aber hier wird die Heiligung oder das Heiligsein Gottes in Zusammenhang gebracht mit der Treue zu seinem Bund, mit der Treue uns gegenüber. Aber meine Gnade, so heißt es Psalm 89, 34, aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Gott erweist sich also darin heilig, dass er uns die Treue hält, dass er zu dem steht, was er uns verheißen hat. Was er zusagt, das hält er gewiss. Auch da, wo wir leider manches Mal eben auch untreu sind ihm gegenüber. Gottes Segen führte dafür zu der überaus großen Segnung der Vergebung. Und davon hängt eigentlich alles Weitere ab, was nun hier geschildert wird, was David dann an wunderbaren Dingen erlebte, an Führung Gottes, sodass er alles wieder zurückbringen konnte, was er verloren hatte durch eigenes Verschulden. Vergebung, davon hängt alles ab in unserem Leben. Dass wir wissen, dass wir Vergebung unserer Sünden haben nach dem Reichtum der Gnade Gottes, wie Paulus sagt im Epheserbrief. Das ist immer wieder unsere Freude. Und dahin musste es kommen bei David. Das war die Voraussetzung für alles Weitere. Die Vergebung seiner Schuld. Als er durch Gottes Fügung buchstäblich vor einem Aschenhaufen stand und ihm und seinen Leuten alles genommen war, sodass sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Diese Männer, diese erprobten Kämpfer, Soldaten, bis sie weinten, sodass sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten und sie David sogar steinigen wollten, aus einer gewissen Verbitterung heraus. David war ja ihr Anführer. Da suchte David nach 16 Monaten zum ersten Mal wieder seinen Gott. Wunderbar, ja? Gott hatte ihn während der ganzen Zeit nicht aus den Augen verloren. Und Gott hatte die Dinge so geführt und gelenkt und geleitet, dass David dann zur Buße kam und zur Vergebung seiner Schuld. So heißt es dann, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. 1. Samuel Kapitel 30, Vers 6, ein wunderbares Wort. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. In dieser Notsituation suchte er seinen Gott. Es war immer noch sein Gott. Und bei ihm suchte er in dieser großen Not Zuflucht. Wie mag David sich wegen seiner gottlosen Wege geschämt haben? Wenn in der Zwischenzeit manchmal sein Gewissen geschlagen hat, so hatte er es immer wieder verdrängt. Man kann ja auch das Reden des Gewissens verdrängen und geht einfach darüber hinweg zur Tagesordnung. Statt sich dem einmal zu stellen und seine Sache mit Gott ins Reine zu bringen. Das war dem David in den 16 Monaten immer ganz gut gelungen. Und auch nach außen hin gingen die Dinge ja nicht schief. Er sah zwar schlimme Dinge, böse Dinge, aber bei Achish stand er in hohem Kurs, weniger bei den Fürsten der Philister, aber bei Achish selbst, dem König, hatte er Vertrauen gefunden und eine gewisse Zuneigung auch. Es lief ja eigentlich so ganz gut. Und sein Gewissen, im Grunde genommen sein bester Freund, ja, sein Gewissen, wenn man das mal so bezeichnen darf, das verurteilte er zum Schweigen. Aber jetzt schlug es und jetzt schämte er sich und jetzt demütigte er sich vor Gott. Ansonsten könnte es hier nicht heißen, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er empfing Vergebung. Vergebung für all seine Schuld und Sünde in diesen 16 Monaten. Und das gab ihm neue Kraft. Darum heißt es hier, er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und so heißt es auch im Propheten Jesaja, Kapitel 33, kein Bewohner, der in Jerusalem wohnt, wird sagen, ich bin schwach, denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünden haben. Das ist die Hauptsache. Manchmal sind wir körperlich schwach, manchmal sind wir krank, wir können nicht so, wie wir gerne wollen, aber innerlich dürfen wir stark sein und immer wieder neue Zuversicht gewinnen durch die Vergebung unserer Sünden. Das war das Entscheidende hier. Das ist für uns auch die allergrößte Segnung, die wir empfangen durften, wofür wir danken dürfen, auch am Erntedanktag ganz besonders, dass wir durch das Blut Jesu mit Gott versöhnt sind. Dass unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt worden ist, durch das, was der Herr Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Das ist das Entscheidende. Ganz egal, wie schwer wir uns gegen Gott versündigt haben, ganz egal, wie gottlos wir sind von Natur aus, und das sind wir alle durch die Bank, der Herr Jesus hat das alles wieder gut gemacht. Er hat das alles mit in seinen Tod genommen. Wir sind erlöst, wir sind gereinigt durch das Blut Jesu. Schaut euch daraufhin mal 1. Korinther Kapitel 6 an, wo davon die Rede ist, welch ein Leben die Korinther, bevor sie zum Glauben kamen, bevor sie eingegliedert wurden in die Gemeinde Jesu, was die für ein Leben geführt hatten. Und der Apostel Paulus schreibt zu ihnen, aber ihr seid gerechtfertigt, ihr seid gereinigt. Das ist doch wunderbar zu wissen. Ganz egal, was gelaufen ist, wir sind gereinigt durch das Blut Jesu, als hätten wir niemals gesündigt. Das galt hier auch für die 16 Monate Davids im Lande der Philister. Diese 16 Monate eigenen Weges wurden einfach ausgelöscht durch die vergebende Gnade Gottes und schon im Blick auf das, was der Herr Jesus Christus dann später für David am Kreuz getan hat. Das ist die erste Segnung, die Hauptsegnung, eine weitere Segnung, für die David im Nachhinein nur staunend danken konnte, weil das Walten der Vorsehung Gottes. Gott selbst hatte dafür gesorgt, dass David nicht mit den Philistern gegen sein Volk Israel in den Kampf zog, indem die Fürsten der Philister ihrem König Achish gegenüber ihr Misstrauen David gegenüber äußerten. Also die waren nicht damit einverstanden. Achish hatte Vertrauen zu David, wollte ihn als Leibwächter mitnehmen in den Krieg gegen Israel, aber Gott verhinderte das durch das Misstrauen der Philister. Vorsehung Gottes nennt man das. Gott selbst hatte dafür gesorgt, dass David früh morgens nach Ziklag zurückkehrte. Gerade noch rechtzeitig, um den Amalekitern dann nachjagen zu können. Und Gott selbst hatte dafür gesorgt, dass die Amalekiter niemanden getötet hatten. Sie hatten Frauen und Kinder mitgeschleppt in die Gefangenschaft, aber sie hatten niemanden getötet. Das war Vorsehung Gottes. Wir sehen, wie Gott hier waltet und wie er handelt. Und Gott selber hatte dafür gesorgt, dass ein kranker Ägypter, der von seinem amalekitischen Herrn zurückgelassen worden war, der konnte ihn nicht mehr gebrauchen, was sollte er mit einem kranken Knecht machen? Ja? Gott selbst sorgte dafür, dass David auf der Verfolgung der Amalekiter von diesem kranken Knecht einen ganz entscheidenden Hinweis bekam, Wegweisung bekam. Das will ich uns kurz vorlesen hier. In den Versen 11 bis 16. Und sie fanden einen Ägypter auf dem Felde, den führten sie zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken und gaben ihm ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich, denn er hatte in 3 Tagen und 3 Nächten nichts gegessen und kein Wasser getrunken. David sprach zu ihm, zu wem gehörst du und woher bist du? Er sprach, ich bin ein junger Ägypter, eines Amalekiters Knecht, und mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde vor 3 Tagen krank. Wir sind eingefallen in das Südland der Kreter und in Juda und in das Südland Kalebs und haben Ziklag mit Feuer verbrannt. David sprach zu ihm, willst du mich hinführen zu dieser Schar? Er sprach, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten noch in meines Herrn Hand übergeben wirst. So will ich dich hinführen zu dieser Schar. Und er führte ihn hin. Das war Vorsehung Gottes. Ne? Gott gebrauchte diesen kranken Ägypter, um David den Weg zu weisen, hin zu den Amalekitern, die er dann überfiel, die in völliger Selbstsicherheit ein Beutefest feierten, gar nicht damit rechneten, dass da irgendwie was passieren konnte. Und David schlug sie vernichtend. Wir wollen einen kleinen Augenblick bei diesem Thema der Vorsehung stehen bleiben. Es ist eine wunderbare göttliche Wahrheit, die wir in der Bibel finden. Und es gibt erstaunliche Beispiele dafür, auch in der Geschichte. Lloyd-Jones schreibt zum Thema der Vorsehung Gottes, zum Beispiel zog während des Krieges bei Dünkirchen, also während des Zweiten Weltkrieges, bei Dünkirchen eine Art Nebel auf, der die Soldaten beschützte, während die See zur selben Zeit ungewöhnlich ruhig und glatt war. Und so war es den englischen Truppen möglich, wieder in ihr Land zurückzukehren. Viele haben das angesehen als das Walten Gottes in seiner Vorsehung. Ja? Es sollte Hitler nicht gelingen. Ne? Das war schon klar. Als Hitler anfing, die Juden zu verfolgen, da war schon klar, dass der Krieg verloren war für uns. Glücklicherweise verloren war, muss man sagen. Ja? Wir sehen hier, dass Handeln Gottes in seiner Vorsehung und auch in unserem persönlichen Leben gibt es Beispiele für die Vorsehung Gottes. Lohnt sich darüber nachzudenken, wie der Herr spezielle Umstände in unserem Leben so gelenkt hat, um ganz bestimmte Ziele zu erreichen. Man braucht dafür geöffnete Augen, ja? Da kann man nur darüber staunen. Andere mögen uns darin nicht folgen können, sie sind blind dafür. Aber wir selbst wissen, wem wir es zu verdanken haben und wer da die Hand im Spiel hatte. Das ist Gottes Vorsehung. Dass Gott seinen Thron in den Himmeln aufgerichtet hat und seine Herrschaft über alles regiert, wie wir es lesen im Psalm 103, Vers 19, gilt also nicht nur für die Geschicke im Laufe der Weltgeschichte, sondern auch hinsichtlich unseres kleinen persönlichen Lebens. Hinter allen manchmal äußerst ungewöhnlichen Geschehnissen in dieser Welt steht also nicht der Zufall, sondern Gottes Vorsehung, entsprechend dem ewigen Rat seines Willens. Epheser Kapitel 1. Und so auch in der Geschichte Davids, wobei die Geschehnisse in Ziklag einem übergeordneten Ziel im Heilsplan Gottes untergeordnet sind, nämlich, dass aus dem Königshause Davids einmal der König aller Könige, unser Herr Jesus Christus, hervorgehen sollte. All das, was David hier erlebte, war diesem einen großen heilsgeschichtlichen Ziel, dem Kommen unseres Herrn Jesus Christus, und zwar nach dem Fleisch aus dem Königshause David untergeordnet. Es folgte der Segen des Sieges über die Amalekiter, der Feinde Gottes, die seit jener Zeit für die Geschichte Israels keine Rolle mehr spielten. 400 Mann von den Amalekitern konnten fliehen, alle anderen wurden geschlagen und wir hören nichts mehr von den Amalekitern. Also vernichtend geschlagen, so möchte man sagen. Ein herrlicher Sieg, ein Segen Gottes. Auf diese Weise wurde dem David alles wiedergeschenkt, was er und seine Leute durch eigenes Verschulden verloren hatten. Es fehlte nichts, so heißt es hier. So gewann David alles zurück, was die Amalekiter genommen hatten, auch seine beiden Frauen, und es fehlte nichts, weder klein noch groß, weder Söhne noch Töchter, noch Beute, noch alles, was sie sich genommen hatten. David brachte es alles zurück. Das heißt, dass David nicht nur das zurückbekam, was er verloren hatte, sondern darüber hinaus noch beschenkt wurde. Das heißt, er kam aus dieser ganzen Geschichte, aus dieser ganzen Misere, aus diesen 16 gottlosen Monaten reicher heraus, als er zuvor gewesen war. Das ist unglaublich und das ist Gottes Art. Ja. Und da sind wir doch bei unserem Herrn Jesus Christus, in dem uns alles wieder geschenkt ist und das, was er uns schenkt, auch im Blick auf die Zukunft, die ewige Herrlichkeit, ist viel, viel mehr als das, was wir verloren haben, nämlich das Paradies. Durch den Sündenfall verloren. Also wenn Menschen das Paradies wiederherstellen wollen, dann müssen wir erstens sagen, es ist den Menschen gar nicht möglich und zweitens, wir wollen es auch gar nicht wiederhaben. Wir haben etwas Herrlicheres in der Zukunft als das verloren gegangene Paradies. Das ist Gottes Art zu handeln, überfließende Gnade Gottes, auch in unserem persönlichen Leben. Das ist erstaunlich, was Gott hier tut. Bei Abraham haben wir es ähnlich. Abraham ging einen Weg des Ungehorsams nach Ägypten und kam reicher zurück, als er zuvor gewesen war. Das ist erstaunlich. Dass nun alles so ein glückliches Ende genommen hat, das musste auf David, gerade auch wenn wir an seine Schandtaten denken, einen überwältigenden Eindruck von Gottes Gnade und Barmherzigkeit gemacht haben. Und das wurde dann auch bald sichtbar in seinem Verhalten. Dass er alles auf nichts anderes als auf Gottes Barmherzigkeit und auf Gottes Gnade zurückführt, das zeigt sich dann in dem folgenden Geschehen. Er war also zunächst einmal große Freude über das, was sie jetzt erlebt hatten. Sie hatten alles wieder gewonnen. Und nun fiel doch ein bitterer Tropfen in diesen Becher der Freude hinein. Und das lesen wir in den Versen 21 und 22. Und als David zu den 200 Männern kam, die zu müde gewesen waren, um David zu folgen, und am Bach Besor geblieben waren, gingen sie David entgegen und den Leuten, die mit ihm waren. Und David trat zu ihnen und grüßte sie freundlich. Da sprachen böse und heillose Leute, jetzt kommt dieser bittere Tropfen, ne? Da sprachen böse und heillose Leute, das sind gottlose Leute, so werden sie bezeichnet. Heillose, gottlose Leute unter den Männern, die mit David gezogen waren, weil sie nicht mit uns gezogen sind. Die waren nämlich zu müde gewesen, wir können das nachlesen. Weil sie nicht mit uns gezogen sind, soll man ihnen nichts geben von der Beute, die wir zurückgewonnen haben, sondern jeder nehme nur seine Frau und seine Kinder mit sich und gehe seines Weges. Und dagegen David, da merken wir, diesen enormen Kontrast. Da sprach David, ihr sollt nicht so tun, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat. Er hat uns behütet und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hände gegeben. Wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Wie der Anteil derjenigen, die in den Kampf gezogen sind, so soll auch der Anteil derjenigen sein, die beim Tross geblieben sind. Jeder soll den gleichen Anteil haben. Und das wurde auch dann im Gesetz verankert für die Zukunft. Was war das Problem bei diesen Männern? Was hatten sie für ein Problem? Nun, sie führten den Sieg über die Amalekiter auf ihre eigene Tüchtigkeit zurück. Sie kamen vom Verdienstdenken her. Sie hatten auf ihre eigene Kraft vertraut und nun schrieben sie auch den Sieg auf ihr eigenes Konto. Im Grunde genommen ist es hier der Ausdruck des selbstgerechten Wesens des menschlichen Herzens. Ja? Das menschliche Herz. Und damit verbunden gaben sie sich ja auch selbst die Ehre. Sie gaben nicht Gott die Ehre, sie gaben sich selbst die Ehre. Das ist unser Wesen von Natur aus. Wir alle haben dieses Denken, dieses Verdienstdenken. Es steckt tief in uns drin. Wenn der Herr Jesus das nicht mit ans Kreuz genommen hätte, hätten wir keine Chance, vor Gott zu bestehen. Das ist diese selbstgerechte Art, die sich immer wieder in der einen oder anderen Weise bei uns bemerkbar macht. Zum Beispiel, wenn wir uns ärgern über jemanden, ist das nichts anderes als selbstgerechtes Wesen. Dass wir davon ausgehen, wir seien besser als der andere. Das ist unsere Art. Und die Ruhmsucht, die Anerkennungssucht, die da drin steckt. Eine schlimme Art. Aber der Herr Jesus hat dafür bezahlt. Er hat das alles mit in seinen Tod genommen. Und hier sehen wir, dass David einzig und allein als Beschenkter, durch Gottes Gnade Beschenkter, seinen Weg weiterging. Er hatte ja Vergebung empfangen. Das war Gnade, überaus große Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Alles, was dann folgte, auch der Sieg über die Amalekiter, dass er alles zurückbringen konnte, wiedergewinnen konnte. Das war alles Gnade und Barmherzigkeit. Und das bringt er hier auch zum Ausdruck. Da sprach David, ihr sollt nicht so tun, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat. Er hat uns behütet und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hände gegeben. Was uns der Herr gegeben hat. Wie heißt es? 1. Korinther Kapitel 4, Vers 7. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, wenn es nicht dein eigener Verdienst ist, nicht auf deine eigene Tüchtigkeit zurückzuführen ist, auf deine eigene Kraft, auf dein eigenes Vermögen, wenn du es also empfangen hast als Gnadengeschenk Gottes, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? 1. Korinther Kapitel 4, Vers 7. Wir sehen hier, welch ein Unterschied ist zwischen dem Menschen, der von sich selbst und von seiner Tüchtigkeit und von seinen Verdiensten und von seinen Leistungen, auch von seinen frommen Leistungen herkommt und lebt und dem, der nichts anderes zu rühmen hat als Gottes Gnade in Christus Jesus und seine große Barmherzigkeit, was uns der Herr gegeben hat. Und in dieser Gesinnung der Dankbarkeit für Gottes Segen ließ er nun auch seine Freunde an diesem Degen teilhaben, wie wir es gelesen haben. Und als David nach Ziklag kam, sandte er von der Beute den Ältesten in Juda seinen Freunden und ließ sagen, da habt ihr eine Segensgabe aus der Beute der Feinde des Herrn. Er hatte alles durch Gottes Gnade empfangen und nun durfte er davon weitergeben. Dazu mal ein Wort aus dem 1. Chronikerbuch, Kapitel 29. Da geht es um die Vorbereitung auf den Tempelbau. David durfte ja den Tempel nicht bauen, weil er ein Kriegsmann war. Aber Salomo sollte ihn bauen. Aber David traf Vorbereitungen. Und da heißt es hier in Kapitel 29 des 1. Chronikerbuches, in den Versen 14 bis 16, denn was bin ich? Wichtige Frage, was bin ich denn eigentlich? Ja? Wer bin ich denn? Was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Und jetzt kommt es. Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir es gegeben. Was wir geben, das ist im Grunde genommen gar nicht von uns. Das haben wir doch von dir empfangen. Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir es gegeben. Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibet nicht. Herr, unser Gott, all dies Viele, das wir hergebracht haben, und das war eine Menge, ja, auch David selbst hat sich daran beteiligt. Dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen. Es ist alles dein. Und kein Wunder, dass in diesem Abschnitt im 1. Chronikerbuch viel die Rede davon ist, dass sie es willig gaben, dass sie es freiwillig gaben. Nicht nur an einer Stelle heißt es so. Willig beziehungsweise freiwillig. Das macht die Herzen frei von allem Verdienstdenken und dann können wir abgeben von dem, was der Herr uns geschenkt hat, mit Freuden und mit einem willigen Herzen, nicht gezwungen, so sagt Paulus auch. Nicht gezwungen, sondern mit einem dankbaren Herzen unter der Gnade Gottes in Christus Jesus. Und genau das tun wir doch auch, wenn wir unsere Freunde in Israel, die zusammen mit uns am Bau des Reiches Gottes stehen, heute finanziell unterstützen. Ne? Wir sammeln ja an den Sonntagen, ist es geschehen, eine Gabe für unsere Glaubensfreunde in Israel. Das ist doch wunderbar, ne? Dass wir von dem Segen, den Gott uns geschenkt hat, von dem finanziellen, materiellen Segen, den wir hier empfangen haben in den vergangenen Jahren, etwas abgeben dürfen an andere. Wir lassen sie also teilhaben an dem Segen, den Gott uns geschenkt hat. Der Segen Gottes will weiter fließen. Er darf nicht aufgehalten werden, wenn das Leben frisch bleiben soll. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, spricht der Apostel Paulus ausführlich über eine Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Er hatte sich ja den anderen Aposteln gegenüber verpflichtet, für die Armen zu sorgen in Jerusalem. Das tat er auch. Er widmet dieser Geldsammlung im 2. Korintherbrief 2 ganze Kapitel. 2 ganze Kapitel. Es gibt eine Überbetonung im Blick auf die finanziellen Dinge in der Gemeinde. Aber es gibt auch eine Unterbetonung. Und wir sehen, wie wichtig dem Apostel Paulus das gewesen ist und wie er das einkleidet in wunderbare geistliche Aussagen, Wahrheiten, die er macht. Das ist ihm ganz wichtig. Ist ihm nicht die Hauptsache. Ich weiß, es darf uns nicht die Hauptsache sein. Aber es ist ihm ganz wichtig. So schreibt er es ja auch den Philippern in großer Dankbarkeit, die dadurch Mitteil hatten an der Ausbreitung des Reiches Gottes durch den Dienst des Apostel Paulus. Sie hielten ihm dadurch durch ihre Unterstützung den Rücken frei. Ne? Sonst musste er ja selbst arbeiten. Als Zeltmacher konnte er das, hatte auch offensichtlich die Kraft dazu. Aber in dem Augenblick, wo eine Segensgabe von den Philippern zum Apostel Paulus kam, da ließ er sein Handwerk liegen und widmete sich ganz der Mission, ganz der Evangelisation. Und er nennt das Frucht, was die Philipper da getan hatten, an Unterstützung, nennt er Frucht für die Philipper. Die hatten Teil an dieser wunderbaren, an diesen wunderbaren Segnungen des Reiches Gottes. Es sollte also der Segen, den wir empfangen haben, weiter fließen. Und es gibt ein schönes Bild dafür. Es gibt in Israel 2 Seen, die vom Jordan gespeist werden. Das ist der See Genezareth, das ist auch das Tote Meer. Im See Genezareth finden wir Leben. Da gibt es Fische und das Ufer ist grün und die Bäume beziehen ihr Wasser aus dem See. Es ist also voller Leben. Beim Toten Meer ist es anders. Es ist eben das Tote Meer, da gibt es kein Leben. Da gibt es keinen Fisch da drin. Worin liegt der Unterschied? Beide haben einen Zufluss, den Zufluss vom Jordan. Aber nur der See Genezareth hat einen Abfluss, das Tote Meer nicht. Das ist der Unterschied. Und so sollte der Segen, den Gott uns geschenkt hat, in Christus Jesus, welcher Art er auch immer sein mag, er sollte weitergegeben werden an andere, dass andere daran teilhaben. Und durch diese Segensgaben, wir kommen zum Schluss, wurde die Verbundenheit mit seinen Glaubensfreunden gestärkt. Im Blick auf ihre gemeinsamen zukünftigen Aufgaben im Reich Israel unter dem König David. Ja, hier sehen wir, wie schon die Zukunft ins Auge gefasst wird. Nicht berechnend, ja, das war keine Berechnung, sondern es war einfach, es ergab sich aus diesem Segen. Jeder von Gott empfangene Segen, den wir im Namen Jesu weiterleiten, in welcher Form auch immer, ist eine Saat, die einmal aufgehen wird. Manchmal schon in dieser Zeit hier, spätestens aber in der Ewigkeit, wie Paulus es sagt, im Galaterbrief, Kapitel 6. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit, spätestens in der ewigen Herrlichkeit, zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Und so lasst uns von Herzen in Christus Jesus dankbar sein an diesem Tag und alle Tage für alle Segnungen Gottes und sie in Christus Jesus unter der Gnade Gottes auch anderen zukommen. So werden wir die noch verbleibenden Jahre unseres Lebens beschenkt sein mit lauter Erntedanktagen. Amen. Wir stehen bitte auf, ich darf noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wie dankbar dürfen wir sein für deine Gnade und deine Barmherzigkeit in Christus Jesus, deinem lieben Sohn, dieser wunderbaren, der allergrößten Gabe, die wir überhaupt empfangen durften. Und darin ist alles andere auch enthalten. Und dafür wollen wir dir danken, lieber Herr, von Herzen, auch an diesem Tag, aber auch alle Tage, immer wieder aufs Neue. Wir leben von nichts anderem als von deiner Gnade und Barmherzigkeit. Amen.